Also wir haben uns bislang damit beschäftigt, was ein Spiel zu einem Film macht, beziehungsweise zu einem audiovisuellen Erlebnis, Narrativ. Alles ästhetische Merkmale, die Sie auch in Filmen finden. Aber heute geht es in den zweiten Block, nämlich die Frage, was ein Spiel zu einem Spiel macht. Das sind mehrere Vorlesungen wieder, weil es relativ viel ist. Und der Oberbegriff dessen von Ludos Spiel, Ludition, so ein bisschen die Audiovision, Narration, ein Wort auf Ion, in dem so Dinge wie Regeln, die Anzahl der Spieler oder der Umgang mit Spielern, die Umgebung, die Spielumgebung, der Spielraum, wenn Sie so wollen, Ereignisse, die dort eintreffen und dass das Spiel darauf reagiert, Abläufe, die das Spiel praktisch selber regelt, im Gegensatz zu den Zielen, die der Spieler verfolgt und den Aktionen, die er dafür ausführen kann, den Ressourcen, die ihm dafür zur Verfügung gestellt werden und die Herausforderungen, die ihm im Weg stehen. Das Ganze führt dann zu Ergebnissen und das gesamte Spiel bewegt sich innerhalb gewisser Grenzen. Also die Grenze ist das, was ein Spiel vom Nichtspiel unterscheidet. Wenn alles Spiel ist, braucht man das Wort nicht mehr. Also gibt es irgendwie eine Grenze und da gibt es verschiedene. So, wir fangen mal vorne an. Spielregeln. Das können ganz einfache Regeln sein, sind in Computerspielen als Algorithmen und Datenstrukturen definiert oder implementiert. Regeln kümmern sich wie in Brettspielen auch um Figuren, Umgebungen, Gegenstände, also alles, was das Spiel irgendwie interaktiv gestaltbar macht, aber auch Handlungen, Abläufe und Ereignisse, alles was passiert. Im Gegensatz zu Regeln in Analogspielen sind sie nicht verhandelbar, sodass schon die Frage gestellt wurde, sind das überhaupt Regeln? Also wenn Sie so Fußball oder Tennis sehen, gibt es einen schönen Satz, wenn es im Fußball darum ginge, den Ball ins gegnerische Tor zu befördern, dann könnte man ihn ja einfach in der Nacht vorher dorthin tragen. Und damit wird schon klar, es geht eben nicht nur darum, den Ball dahin zu bekommen, sondern das innerhalb bestimmter Einschränkungen zu erreichen, zu einer bestimmten Zeit, zu einem bestimmten Ort, mit bestimmten Aktionen, die erlaubt sind und nicht. Aber die Tatsache, dass man überhaupt die Idee formulieren könnte, man könnte ihn dahin tragen, heißt, man muss sich darauf einigen, man braucht einen Schiedsrichter, der aufpasst, dass das nicht geschieht. In Computerspielen in FIFA haben Sie nicht die Möglichkeit zu sagen, außerhalb des Spiels trage ich kurz den Ball darüber, weil der Computer das überhaupt nicht zulässt. Insofern sind die Beschränkungen oder diese Regeln in Computerspielen mehr so wie Gesetze, so wie Sie hier im Basketball auch nicht entscheiden können, okay, der Ball fliegt jetzt mal immer hoch oder der fliegt etwas weniger schnell auf den Boden. Das ist nicht verhandelbar. Das können Sie auch nicht einstellen. Sie müssen das Spiel drumherum um die Schwerkraft drumherum bauen. Und bei Computerspielen ist es ähnlich. Es gibt Regeln in Computerspielen, die den Analogregeln entsprechen. Wenn wir zum Beispiel sagen, in Halo, wir spielen ohne die Banshees oder so, oder ohne Flammenwerfer in irgendeinem Spiel. Also wir sorgen dafür, dass alle die gleichen, oder es gibt was völlig imbalanced, irgendein Item, und damit spielen wir einfach nicht. Und dann einigen sie sich alle drauf, und wenn ein Team dann trotzdem darauf zurückgreift, dann sagen die anderen, cheaten, und das macht man nicht. So, und das hätte den Status von Regeln, soziale Übereinkünfte, wie man sich zu verhalten hat. Alles andere, wo sich der Computer drum kümmert, hat einen anderen Status. Wir nennen das auch Regeln, aber man darf es nicht gleichsetzen mit Spielregeln, die man aus Brettspielen kennt. Insbesondere gilt auch in Computerspielen, müssen Sie diese Strukturen, die Ihr Spiel gliedern, erstmal rausfinden. Also es gibt viele Spiele, die helfen Ihnen nicht. Und Sie müssen selber herausfinden, wie reagieren die anderen, was macht dieses Item, welche Möglichkeiten hat es. Und das ist der Reiz vieler Spiele, dass sie die Gesetze, die die Welt dort bestimmen, irgendwie extrahieren oder explorieren, erstmal erkunden. In Spielregeln, in Brettspielen, da gibt es ja immer diesen Zettel, wo das alles draufsteht. Eben weil es soziale Konventionen sind, müssen alle wissen, auf was sie sich da einlassen. Explorative Brettspiele in dieser Form gibt es nur vielleicht bei Rollenspielen mit dem Spielleiter, der die ganzen Regeln kennt und die Spieler kennen sie nicht und müssen das dann entdecken. Aber auch da braucht man eine spezielle Instanz und letztlich ist der Spielleiter in Pen-and-Paper-Rollenspielen sehr ähnlich dessen, was dann später der Computer in Computer-Rollenspielen übernimmt, nämlich so eine Instanz, die mehr weiß als die Spieler. Also insofern sind der Regelbegriff in Computerspielen ist eigentlich ein anderer als in den Analogspielen, ob es Sportspiele sind oder Brett- oder Kartenspiele. Das können ganz einfache sein, die schönste ist immer noch Pong. Deposit Quarter, Ball will serve automatically, das sind so die Grundbedingungen, dann Avoid missing ball for high score. Das ist die einzige Regel, die es in Pong zu beachten gibt. Versuchen Sie, den Ball nicht zu verfehlen, dann kriegen Sie auch einen hohen Punkt, hohe Punkte. Bei Space Invaders sieht es schon etwas besser aus. One or two players, insert coins, also die wichtigsten Dinge zuerst. Dann select one or two player game, to move laser base left or right, to fire laser, push fire button und so. Also da werden Handlungen erklärt, die Sie mit den Controllern machen können. Und dann wird auch noch der Wert der einzelnen Figuren dort erklärt. Das gehört, das hängt alles an dem Kabinett. Und das hat eben so den Status, okay, um dieses Gerät zu bedienen, folgende Dinge können Sie beachten. Modernere Arcades haben das hinterher nicht mehr. Die waren so komplex, dass man gar nicht mehr alles aufgeschrieben hat. Und man muss das lernen, mit dem Spiel umzugehen. So ein bisschen wie mit diesen Slot-Machines, wo Sie Geld reinwerfen, die Sie heute noch in so Cafés und Kneipen finden, die sich auch erst dem Vielspieler so richtig erschließen, was diese ganzen Kombinationen bedeuten. Da gibt es zwar große Zettel, in denen das alles steht, aber letztlich lernt man es eher im Spielen. Und das gilt bei Computerspielen auch. Ich setze die Regeln an den Anfang, weil sie alles andere definieren, über was heute die Rede sein wird. Also die Spieler, die Umgebung, die Handlungen. Und man muss sich bei Computerspielen immer vor Augen halten, alles, was geregelt werden kann, muss, also was vom Computer geregelt werden kann, muss in Form von Algorithmen vorliegen. Computerspiele sind Softwareprodukte. Und alles, was sie nicht in diese Software bringen können, und das sind insbesondere so zwischenmenschliche Interaktionen, seien sie immer höflich miteinander oder sowas. Das kann ein Computer bis heute nicht sinnvoll unterscheiden, ob eine Bemerkung höflich oder etwas weniger höflich, ironisch, sarkastisch, zynisch gemeint war. Man kann so bestimmte Wörter rausfiltern, aber das funktioniert nicht. Also solche Regelungen, die man so Fair Play oder sowas, was man in Sportspielen selbstverständlich auch beobachtet, ob jemand sich da beschimpft, dann kriegt er eine gelbe oder eine rote Karte, wenn er den Schiri angeht und so. Das wird in Computern erstmal ausgesucht, sie können einfach halt nicht mit dem Schiedsrichter interagieren, Punkt. Also können sich auch nicht daneben benehmen. Aber solche weichen Regeln, die wirklich einen Menschen brauchen, der guckt, ob das gerade eingehalten wurde, das ist in Computerspielen bislang nicht möglich. Außer sie setzen halt so einen menschlichen Schiedsrichter noch zusätzlich ein. Das beschränkt Computerspiele in ihrer Ausdrucksmöglichkeit, weil wir nur das abbilden können, was auch in Algorithmen ausdruckbar ist. So, was kann das sein? Zum Beispiel die Spieler. Spieleranzahl, also one or two players oder drei oder vier oder über Netze dann massiv Multiplayer, das kann man erstmal festlegen, aber auch die Struktur der Spieler untereinander. Ist es ein Spieler gegen das Spiel, Single Player versus Game? Oder sind es Multiple Individual Player versus Game, so wie in Gauntlet? In Gauntlet spielen Sie bis zu vier Spieler kooperativ gegen das Spiel. Also Sie spielen untereinander, können sich auch gegenseitig nicht wehtun. Und es geht darum, gemeinsam durch diesen Dungeon halt irgendwie zu kommen. Dann gibt es Player versus Player, also zwei Spieler, die gegeneinander spielen, so wie Spy versus Spy, wo sie Räume mit Fallen spicken müssen und immer wenn der andere... Sie müssen gleichzeitig Dinge finden und den Gegner daran hindern, diese Dinge auch zu finden. Also suchen Sie und den Raum, wo Sie wissen, da war der vielleicht noch nicht, da können Sie dann Fallen legen und wenn er da sucht, dann fällt er rein. Das ist ein ganz nettes Spiel, was trotz Splitscreen ganz gut funktioniert. Multilateral Competition, wenn Sie zu mehreren spielen. Bomberman wäre vielleicht so ein Beispiel, wo jeder gegen jeden spielt. Oder Unilateral Competition, wo mehrere gegen einen spielen. Das ist selten, ist eine Form von Asymmetrie. Das kennen Sie von Scotland Yard, ist so ein Brettspiel. Oder Evolve ist jetzt gerade letztes Jahr erschienen, wo vier Spieler kooperativ gegen einen fünften antreten können. Das sind interessante Spiele, aber man muss aufpassen, dass die unterschiedlichen Spielkompetenzen irgendwie ausgeglichen werden. Ansonsten ist entweder der eine viel zu stark, weil die anderen zu schwach sind, oder die sind dann gleich viel zu stark. Und das ist gar nicht so einfach, solche Spiele hinzukriegen. Das wäre auch so ein Punkt, wenn Sie, nehmen wir mal, Sie haben so ein Multiplayer, Multilateral oder Team Competition, also wo zwei Teams gegeneinander antreten, so Counter-Strike oder League of Legends. Und es kann vorkommen, dass Sie einen sehr starken Spieler dabei haben und ein paar Anfänger. Und dann könnte sich die Gruppe einigen, okay, ein Team besteht nur aus einem Spieler und die anderen spielen zu dritt. Und damit gleicht man dann die Spielstärke des Einzelspielers aus. Und das wäre so eine soziale Übereinkunft, die vom Spiel nicht vorgegeben wird. Das Spiel geht davon aus, dass die Teams gleich stark sind, weil das Spiel in der Regel immer davon ausgeht, dass die Spieler auch gleich stark sind. Wenn das nicht der Fall ist, das kennen Sie beim Schach auch, dann nimmt man einen Turm raus oder so. Also dann versucht man das Handicap so zu legen, dass der stärkere Spieler mehr Herausforderungen hat. Und das kann man auch bei Team-Competition-Spielen machen, indem ein Team einfach stärker ist oder dass die besseren Spieler gleichmäßig verteilt werden. Denn es gehört irgendwie zu dem Spiel dazu, dass beide Seiten faire Chancen haben sollen oder gleiche Chancen haben sollen zu gewinnen. Das ist irgendwie auch eines dieser nicht aufgeschriebenen Verträge bei Spielen. So, und dann gibt es als letztes Cooperative Play. Das wäre vielleicht... Nee, Gauntlet ist eher ein Kooperationsspiel, das stimmt schon. Es ist nicht Multiple Individual Player versus Game. Gauntlet ist Kooperation, weil sie sich wirklich gegenseitig unterstützen können. Multiple Individual Player versus Game ist vielleicht sowas wie World of Warcraft im Story-Mode, wo sie ganz viele Einzelspieler haben, die gleichzeitig versuchen, die gleichen Quests zu erledigen, aber jeder muss warten, bis der Vordere fertig ist. So, also um die Friedhofshexe zu besiegen, so wie so ein Themenpark bei Disney, müssen sie anstehen und warten, bis der Spieler vor ihnen die besiegt hat, dann kommt die wieder und dann sind sie dran. Und da könnte man sagen, da spielen mehrere Spieler gleichzeitig unabhängig voneinander. Das sind merkwürdige Spielerlebnisse, wenn man andere Spieler trifft, aber mit ihnen eigentlich nichts anfangen kann und nur sieht, dass sie gleichzeitig auch dieses Spiel spielen. Also das ist die Definition, wer spielt und wie stehen die Spieler zueinander. Dazu gehört auch die Steuerung der Nichtspielercharaktere, das gehört aber in den Bereich künstliche Intelligenz. Das ist so ein Begriff, also die meisten von Ihnen werden ihn kennen. Wenn Sie ihn nicht kennen, das liest man schon mal. NSC heißt Nichtspielercharakter und NPC ist die englische Variante Non-Player oder Non-Playable Characters. Das sind aber keine vollwertigen Spielfiguren in diesem Sinne, sondern hier bezieht sich auf menschliche Spieler und hier bezieht sich auf vom Computer gesteuerte Spieler. Und das ein anderer Begriff dafür ist auch KI oder AI, Artificial Intelligence. Dafür wird es aber eine eigene Vorlesung geben. So, nächster Abschnitt, Umgebungen. Sie brauchen natürlich eine Umgebung, in der Sie spielen können. Dafür brauchen Sie eine Map. Die Map muss irgendwie bevölkert sein mit Kulissen, also eine Architektur. Hier in diesem Super Mario Brothers sind das diese ganzen Hindernisse, die im Weg stehen, insbesondere diese Rampen oder Berge, auf die Sie irgendwie klettern können. Dann gibt es bestimmte Orte, die ausgewiesen sind, in denen was passiert. Wenn Sie ans Ziel kommen, an die Fahne kommen, ist so ein Ort, dann ist der Level gewonnen. Und wenn Sie an so eine Röhre kommen, dann gehen Sie in die Unterwelt, also zumindest in einer dieser Röhren. Das sind so spezielle Orte, die den Raum gliedern und strukturieren. Und dann gibt es Objekte, mit denen Sie interagieren können. Die unterscheiden sich von den Kulissen insofern, dass die Kulissen wirklich, die sind vielleicht noch begehbar, aber damit können Sie wenig machen. Aber es gibt spezielle Spielobjekte, mit denen Sie als Spieler was anfangen können oder auf die Sie aufpassen müssen. Und ansonsten braucht so eine Umgebung natürlich eine audiovisuelle Repräsentation. Das haben wir aber bislang intensiv besprochen. Da gibt es eine Frage. Deutsch-Englisch. Also das eine ist ein deutscher Begriff, das andere ist ein englischer Begriff. Vielleicht das Synonym wäre bei... Also KI für künstliche Intelligenz und AI für Artificial Intelligence, das liest man auch schon mal. Die AIs waren besonders schlecht und dann fragt man sich halt, was soll das heißen? Jetzt haben sie das Akronym mal aufgelöst. Also die Map. In der Spielumgebung, in der das Spiel stattfindet, eine Map ist der Begriff für die Karte, in dem der jeweils ein Level stattfindet. Es wird dann so ein fester Begriff, so wenn Sie hier so Counter-Strike-Maps, also wenn Sie dann darüber reden, welche strategischen Vorteile eine Map gegenüber der anderen hat. Manchmal spricht man auch vom Terrain. Das sind einfach so Begriffe, mit denen man beschreibt, was gerade passiert. Es gibt Open-World-Spiele, da ist die Map sehr groß. Also da gibt es nicht wirklich eine Unterteilung in Levels, sondern es gibt eher so Stadtviertel oder irgendwie eine Insel und eine andere Insel. Oder so bei Minecraft würde man nicht von der Map in Minecraft reden, wenn der Computer sie erzeugt. Man redet aber von Maps in Minecraft, wenn irgendjemand ihnen Westeros gebaut hat und dann können sie sich da reinladen und darin spielen, dann würde man von der Westeros-Map in Minecraft reden können. Aber so eine Map ist im Grunde genommen nur Bodenbelag und vielleicht so verschiedene Untergründe und die Topologie, also der Aufbau des Raums. Und das Schöne ist ja, dieser Raum, jenseits der Grenzen gibt es nichts. Also hinter der Mauer ist nicht etwa irgendwie Kies und Sand und Erde, sondern da ist erstmal gar nichts. Und in der Regel erwartet man auch, dass sie überhaupt nicht jenseits der Mauer gucken können. Manchmal gibt es so Glitches, wo man aus den Rändern des Levels rauskommt und dann sieht man halt wirklich die Kulissen, die da aufgebaut wurden. Insofern brauchen sie das häufig auch, irgendwie Berandungen, irgendwas. Hier haben sie, ich glaube, das ist eine Half-Life 2-Map, die hier aufgebaut oder nachgebaut wird. Also eine Stadt, und dann haben sie da irgendwelche Fahrzeuge noch stehen und hier so andere Mauern, Beschränkungen. Das baut sich in 3D-Programmen auf, und das wollte ich Ihnen auch hier einfach mal verdeutlichen. Und der Begriff Kulisse wird selten verwendet, aber das weist darauf hin, dass es sowas ganz Ähnliches wie ein Theater, also eine Theaterkulisse. Sie bauen eine Szene auf, oder eine Filmkulisse, wenn Sie wollen. Sie bauen eine Szene auf, in der das nun Folgende stattfinden wird. Und die Kulissen müssen Sie auch überlegen, wie detailliert sind die, und brauche ich überhaupt eine Rückseite? Das stellt sich die Filmkulisse auch immer. Wenn Sie einfach nur eine Szene in der Stadt haben wollen, dann müssen Sie doch nicht ein ganzes Haus mit Innenräumen darstellen. Es reicht doch, wenn Sie irgendwie eine Pappwand hochziehen, auf der ein realistisch aussehendes Haus draufgemalt ist. Solange niemand versucht, die Tür zu öffnen, braucht diese Wand keine Rückseite oder halt nur so Streben, damit sie nicht umfällt. Und bei 3D-Grafik ist das ganz ähnlich. Sie modellieren nur das, was wirklich auch gesehen wird. Alles andere kostet sehr viel mehr Aufwand. Und bei Rennspielen müssen Sie gar nicht so detailliert, wenn Sie irgendwie mit 160 Sachen durch so eine Stadt rasen, dann müssen Sie doch nicht die Türknöpfe richtig modellieren. Da reicht es doch, wenn Sie die irgendwo draufmalen, weil niemand anhält, um zu gucken, ob die Tür gerade zu öffnen ist. Und dieses Abwägen, was sieht der Spieler, wie schnell und zu welchem Zeitpunkt, das stellt man sich jedes Mal, wenn man ein 3D-Programm anwirft, weil das richtig, also das ist richtig Aufwand, eine vernünftige Kulisse aufzuziehen. Und das unterscheidet sich von Spielobjekten. Die gehören, im Grunde genommen sind es Requisiten, wenn Sie wollen, aber Requisiten, die nicht einfach nur rumliegen, sondern mit denen Sie was machen können. Das können spezielle Gegenstände sein, die Sie finden, die Sie sammeln können. Das können Leben, Energie, Lebensmittel sein, also so Objekte, die Sie aufnehmen, die Ihren Energiehaushalt regeln. Waffenverbesserung, Munition, Speichersteine, also wenn Sie die finden, dann können Sie an dieser Stelle speichern. Oder so Sammelobjekte, wenn Sie das Spiel nochmal spielen, dass Sie dann alle Ringe und alle Sterne sammeln oder alle Münzen oder sowas. Währungen, die für das Spiel eine Rolle von Bedeutung sind, also ich glaube bei Mario, wenn Sie genügend Münzen haben, dann kriegen Sie halt Leben zurück, oder in anderen Spielen finden Sie Gold oder Edelstein und die können Sie dann im Shop benutzen, um Sachen zu kaufen. Fähigkeiten-Upgrades, das ist auch so eine typische Mario-Power-Ups, da können Sie plötzlich kurz fliegen oder sind unverwundbar oder unsichtbar oder schneller oder irgendetwas passiert mit Ihnen, was Sie vorher nicht konnten. Spezielle Energien, Mana für Magie, Schilde, all solche Dinge, die liegen darum. Oder Bewegungsupgrades, können Sie schneller laufen und zwar langfristig. Also, und das ist nur ein Beispiel, das ist nur eine Liste, also die ist nicht vollständig. Das sind Dinge, die Sie finden, mit denen können Sie was anfangen, zum Craften irgendwas. In der Regel brauchen Sie, wenn Sie viele solche Objekte haben, auch ein Inventar, hier aus Deus Ex. Da kommen wir aber in der eigenen Vorlesung drauf, über die Darstellung von Inventaren und Graphical User Interfaces, also GUIs. Das ist also so banal, es manchmal im Spiel präsentiert wird, es ist ein unglaublich komplexes Thema, weil da so viel reinspielt. Sie brauchen bei GUIs nicht nur die Eigenschaften im Spiel, sondern auch noch die Einbettung in die Spielerzählung, die audiovisuelle Darstellung und der Art und Weise, wie man damit umgeht. Also um sowas wie ein Inventar zu analysieren, brauchen Sie schon das komplette Vokabular der Spielästhetik, wenn Sie so wollen. So, und das sind Spielobjekte. Die finden Sie und worauf das, also was, vielleicht nochmal so ganz kurz, warum machen wir das alles? Sie sollen ja in der Lage sein, am Telefon jemanden ein Spiel zu beschreiben. Das ist ja im Prinzip das Leitmotiv dieser ganzen Vorlesung. Beziehungsweise natürlich nicht am Telefon, sondern in irgendeiner Hausarbeit oder in einer schriftlichen Analyse, die wiederum Grundlage ist für eine kritische Auseinandersetzung. Aber Sie müssen das, Sie brauchen einzelne Worte, um zu beschreiben, was Ihnen da widerfährt. Und da sind dann solche Begriffe sehr hilfreich. In der nächsten Woche erzähle ich auch was zur Klausur. Ich habe da was vor, das heute habe ich keine Zeit, weil ich heute echt viel Stoff habe. Aber dann bringe ich Ihnen mal mit, wie das Ganze aussieht und was Sie mit den ganzen Begriffen anfangen können, die ich Ihnen hier jede Woche präsentiere. So, und dann haben wir als nächstes, also wir sind ja immer noch in der Umgebung. Die Umgebung ist bevölkert von Kulissen und Requisiten und also eher so 3D-Architekturen und Spielobjekten. Aber es gibt spezielle Orte. Also auf Ihrer Map sind bestimmte Orte ausgewiesen, nicht von dem 3D-Grafiker, sondern von dem Level-Designer. Hier sehen Sie eine Map von StarCraft 2. und diese blau markierten Flächen, an denen passiert was. Wenn Sie da reingehen mit einer Spielfigur, die Sie steuern, dann wird etwas ausgelöst. Das sind sogenannte Trigger Zones. Also wenn Sie da reingehen, dann kommt es zu einem Ereignis. Andere typische Orte, also Orte sind spezielle Raumbereiche, die sich von anderen abheben. Das gilt nicht nur für Computerspiele, das gilt allgemein für Raumanalysen. Was gibt es für ausgewiesene Orte? Und ein wichtiger Ort ist der Start und der Endpunkt. Wo beginnt eigentlich, wenn man den Level startet, das Spiel? Oder wo endet das Spiel? Manchmal reicht es, dass Sie zu einem bestimmten Punkt kommen, manchmal müssen Sie eine bestimmte Punktzahl erreichen, wobei das ein anderer Punktbegriff. Also manchmal müssen Sie an einen bestimmten Ort kommen und manchmal müssen Sie eine bestimmte Mission erfüllen oder irgendetwas einsammeln. Und da gibt es dann keinen bestimmten Ort, an dem das endet. Und dann gibt es Checkpoints, an denen das Spiel gespeichert wird. Also das kann man ganz schnell, die letzten beiden kann man schnell abhandeln, Start-Endpunkte kann man auch setzen. Also das ist hier aus dem Level-Editor von StarCraft. Und dann setzen Sie einfach hier so eine Basis und sagen, das ist der Startort von Spieler 1. Das macht nicht der 3D-Artist, sondern das macht der Level-Designer. Das ist ein anderer Job. Und der muss sich überlegen, wie passt das in dieser Map, dass es dort losgeht, welche Vor- und Nachteile hat das. Genauso wie Checkpoints, das setzt man auch, Checkpoints üblicherweise an dem Punkt, an dem ein Spiel sich automatisch speichert. Das ist ja so eine der Unsitten moderner Spiele, oder modern gar nicht, aber von Spielen, dass sie dem Spieler nicht die Möglichkeit geben, zu speichern, wann er gerade mal ans Telefon muss. Dann gibt es dann so den Trick, okay, ich gehe ins Menü der Spielekonsole, aber man muss bis zu einem bestimmten Punkt vorrücken, damit man überhaupt aufhören kann. Und am schlimmsten sind diesen Mario-Spielen, wo man dann das ganze Level schaffen muss, ansonsten hat man jeden Fortschritt verloren, weil es zwischendurch einfach nicht speichert. Und das ist ganz schlimm, wenn man in einer Viertelstunde weg muss und man fängt so ein Level an und es dauert halt eine halbe Stunde. Also es ist schwierig, ich finde es einen großen Design-Flaw, dass man nicht dem Spieler die Gelegenheit gibt zu sagen, okay, freeze an der Stelle, ich höre jetzt auf und gibt die Konsole wieder frei, sondern sozusagen das Investment steigt, je weiter sie vom letzten Checkpoint entfernt sind. Ich verstehe die Dramaturgie dahinter, aber es ist eine Entscheidung, die man treffen muss. Und dann ist halt die Frage, wo werden diese Checkpoints oder Save Points gesetzt? Spannender für die Analyse sind eben diese Trigger Zones, Trigger, die was auslösen. Auch das muss man als Spieler, muss man das identifizieren, so was passiert an welchem Ort. Und so eine Triggerzone wird gesetzt, das kann ein Würfel sein, eine Kugel, eine Kapsel oder irgendwie eine Mesh, also die sieht genauso aus wie diese 3D-Grafik, wie das grafische Objekt. Und sobald sie in die Gegend kommen, wird ein Ereignis ausgelöst. Das ist eine Aktion ausgelöst. Also das Betreten einer Triggerzone ist ein Ereignis, ein Event. Und wenn das eintritt, wird eine Aktion ausgelöst. Hier sehen Sie nochmal aus StarCraft 2, dem Editor. Das ist wieder die Sicht des Level-Designers darauf. Also Sie haben auf der linken Seite die ganzen Möglichkeiten, was passieren kann. Death of Heroes oder Game Over. Das wäre so ein Ereignis, Game Over. Sie haben halt irgendwie das Spiel verloren. Oder das Spiel ist zu Ende und dann passiert was. Also Sie haben, das sehen Sie hier, Events, Game Over ist das Hauptevent und dann können Sie Conditions, noch ein paar Bedingungen einstellen und dann welche Actions, also dann gibt es irgendeine Nachricht an den Spieler, es wird ein Film abgespielt, es wird der Endbildschirm angezeigt etc. Also das sind solche, und das muss man von Hand setzen, nur weil da eine 3D-Map liegt mit ein paar Häusern und ein paar Dingen, heißt ja noch lange nicht, dass daraus ein Level entsteht. Das ist einfach, da kann man halt rumlaufen und von A nach B kommen. Dass das Spiel wirklich funktioniert als Spiel und wo es dann auch was zu entdecken und was zu machen gibt, also wo es Ziele zu erreichen gibt und Hindernisse zu überwinden, muss man sagen, okay, an der Stelle passiert dieses, an jener passiert jenes. Das nennt man ein Ereignis, ein Spielereignis und das Resultat ist dann halt hier bei StarCraft 2 heißt das dann Action. Da gibt es wieder unterschiedliche Terminologien, aber das ist so eine Beschreibung, mit der kommt man ganz gut hin. Und welche Aktion ausgelöst wird, das ist was, einerseits betrifft das die Spielabläufe, also das ist etwas, was das Spiel macht, unabhängig von ihren Hand, oder nicht unabhängig, also eben, das kann so ein Ablauf sein, der passiert, wenn ein Ereignis eintrifft. Was ist damit gemeint? Na, einerseits Physik kann das sein, also physikalische, dann fällt was runter, hier sind immer das Crazy Machines, wenn sie da den Ball reinwerfen, dann rollt der da runter, dann rollt der auf diesen Schalter und dieser Schalter schaltet da drüben was anderes ein. Oh, ich habe mein Mikro verloren. Und das andere, das ist eine eigene Vorlesung wert, diese ganzen physikalischen Abläufe. Und das andere sind die KIs, künstlichen Intelligenzen, ist auch eine eigene Vorlesung. Hatte ich ja schon erwähnt. Also was machen eigentlich die Figuren, die vom Computer gesteuert werden? Also in dem Fall, wenn Sie sich mit der Figur in Metal Gear Solid zu sehr in die Umgebung oder Sie machen ein Geräusch, dann kann es sein, dass diese KI plötzlich aufmerksam wird und Ihre Mitstreiter irgendwie alarmiert und dann sind Sie der Gejagte. Also das ganze Spiel lebt ja davon, dass Sie sich verstecken und gerade nicht erwischen lassen, diese Metal Gear Solid-Reihe. So, und das wären Abläufe. Da haben Sie keinen Einfluss darauf, wie das abläuft, sondern höchstens, dass es ausgelöst wird. Das unterscheidet sich von den Aktionen, die Sie ausführen können. So, ist das soweit klar? Ereignisse? Also die meisten Spiele sind ereignisgesteuert. Sie machen was als Spieler. Etwas passiert. Manchmal ist es aber auch so, es ist 8 Uhr und dann wird die Welt irgendwie dunkel und Sie müssen sehen, dass Sie sich anders verhalten als vorher. Es gibt solche, hatten wir ja auch schon, geskriptete Ereignisse, dann passiert etwas, weil es einfach, also was dann passiert, dieser Ablauf, das sehen wir bei der KI nochmal, das wird im Prinzip wie so ein Drehbuch abgespult oder wie so ein Film, der da vor Ihren Augen abläuft, auch da haben Sie dann keinen Einfluss drauf. Worauf Sie Einfluss haben, ist das, also auf, nee, auf die Ziele haben Sie auch keinen Einfluss, ist das Erreichen der Ziele. Also das betrifft jetzt den Spieler. Damit, und das ist so die Frage, gehört zu einem Spiel unbedingt ein Sieg? Oder man kann auch sagen, die Möglichkeit zu verlieren. Es gibt ein paar Spiele, so wie Proteus oder Proteus. Das ist ein reines Erkundungsspiel, da gibt es kein wirkliches Ziel. Sie laufen über diese Insel und erfreuen sich an der Grafik und ab und zu kommen Sie zu einem Punkt und dann wechselt die Jahreszeit. Da wird die Diskussion, es wird fleißig geführt, ist es ein Game oder ein Not-Game? Ist das sowas, weil es eben, naja, Sie können das Spiel nicht wirklich gewinnen, Sie können es zu Ende führen, aber es gibt keine Hindernisse. Es gibt nichts, was Sie bedroht oder was Sie das Spiel verlieren ließe. Und da stellt sich in den letzten Jahren die Frage, sind das noch Spiele oder Walking Simulations oder Not-Games? Und das wird häufig an dem Punkt festgemacht, gibt es Siegbedingungen oder nicht. Ein gutes Beispiel wäre Minecraft. Minecraft im normalen Modus, wo Sie ja einfach nur so Ihre Welt erkunden und aufbauen, könnte man sagen, ist kein Spiel, weil Sie halt, also vielleicht auch noch im Friedlich-Modus, ohne dass Sie irgendwelche Gegner haben. Das Schlimmste, was Ihnen passieren kann, ist, dass Sie von der Klippe fallen. Aber es gibt keine wirkliche Bedrohung. So, und auch wenn Sie die Monster dazuschalten, haben Sie zwar Bedrohungen, aber es gibt kein Ziel. Und dann haben Sie irgendwann diesen Enderdrachen eingeführt und plötzlich gab es einen Punkt, auf den Sie hinarbeiten können und sagen, jetzt habe ich das Spiel gewonnen, weil ich das Enderdrachen-Ei bekommen habe. Aber die Frage, die man sich stellen kann, war Minecraft vor dem Enderdrachen kein Spiel und wurde es durch dieses Ende dann zu einem Spiel? Ist Minecraft im Kreativmodus noch ein Spiel oder ist es nur ein Sandkasten, ein Spielzeug? Solche Fragen kann man sich stellen der Beobachtung, gibt es sowas wie Siegbedingungen oder nicht. Und Siegbedingungen oder Ziele, die Sie in Spielen verfolgen, das können sein, fangen Sie etwas, so Pokémon, catch them all. Oder jagen Sie etwas und fangen Sie es nur ein, ohne dass man es notwendigerweise dann auch irgendwie fangen im Sinne von Capture einsammeln muss. Es kann ein Wettrennen sein, seien Sie schneller als jemand anders, als der Computer oder als der Mitspieler. Ordnen Sie etwas an, so Solitaire oder Bejeweled, diese ganzen Blockmatching-Spiele, Candy Crush, da müssen Sie halt was anordnen und dann passiert was. Fliehen oder retten Sie jemanden oder retten Sie sich. Konstruieren Sie etwas, bauen Sie was, kontrollieren Sie etwas, also einen Raum oder eine Maschine oder irgendetwas. Machen Sie etwas nicht, die verbotene Tat, sagen Sie nicht dieses, gehen Sie nicht dorthin und verhindern Sie, dass Sie an die Außenmarkierung kommen, ansonsten ist das Spiel zu Ende. Erkunden Sie etwas, lösen Sie ein Rätsel oder tricksen Sie irgendjemanden aus, also seien Sie smart, outwit, smarter than the opponent. Das sind einige von typischen Zielen, die Sie in Computerspielen gestellt bekommen. Da gibt es noch eine Menge weitere, das ist keine vollständige Liste, aber es gibt Ihnen so einen Eindruck. Und diese Ziele ordnen sich manchmal noch zu Zielsystemen an. Also dann haben sie mehrere Ziele auf einmal. Die können sich auch widersprechen. Irgendwie gehen sie nach links und machen sie das oder gehen sie nach rechts, machen sie was anderes. Oder nach Schwierigkeitsgrad sind die angeordnet. Und je nachdem, welches Ziel sie erreichen, kriegen sie mehr Punkte. Oder es gibt Nebenmissionen. Es gibt das Hauptziel, das müssen sie auf jeden Fall erreichen, wenn sie das Spiel erfolgreich abschließen wollen. Aber es gibt Nebenmissionen, die können sie abschließen, da kriegen sie Sammelobjekte oder irgendetwas anderes. Oder sie haben mal so Temple Run, das wäre so ein Spiel, da müssen sie halt regelmäßig kriegen sie ein neues Ziel, warum sie dieses Spiel nochmal spielen sollten. Wenn sie diese kennen, diese Endless Runner, dass einer der großen Motivatoren ist eben, dass man den irgendwie das Ziel des Tages erreicht oder dass man alle Ziele erreicht, die man auf Level 1 erreichen kann. Also das Spiel selber ist immer das gleiche, ist auch egal, wie weit sie kommen, weil sie mit jedem Spiel so das globale Ziel erreichen können, mehr Items zu sammeln oder mehr Level zu erreichen etc. Bei The Sims ist auch ganz nett, bei The Sims setzt ihnen ja der Sims auch ein Ziel, so ein Lebensziel, was er unbedingt mal immer oder sie erreichen wollte. Und dann können sie sich überlegen, was muss ich machen, um dieses Ziel auch wirklich umzusetzen. Also sie kennen das Ziele und Zielsysteme, die sich ordnen. Spannend wird es wirklich, wenn es widersprüchliche Ziele sind und sie sich entscheiden müssen, was ist ihnen jetzt in diesem Spiel an dieser Stelle wichtiger. Oder sie setzen sich selber Ziele. Ich versuche den Level aber ohne eine einzige Waffe zu benutzen oder ohne gesehen zu werden ein einziges Mal. Das wird manchmal belohnt, in manchen Spielen wird es nicht belohnt, aber gilt dann als besonders, oder ohne ein einziges Mal zu sterben, so ein Walkthrough, ohne ein einziges Mal den Level neu starten zu müssen. Das können auch so selbstgesetzte Ziele sein, die dann die Herausforderung nochmal erhöhen. Sie haben zum Erreichen dieser Ziele bestimmte Aktionen, die Sie ausführen können. Das unterscheidet Sie jetzt von analog spielen. Da können Sie grundsätzlich erstmal alles machen. Sie können halt den Ball ins gegnerische Tor tragen. Sie dürfen es nur nicht. Und wenn Sie es machen, dürfen Sie sich nicht erwischen lassen. Bei Computerspielen stellt sich dieses Problem nicht. Es gibt keine verbotene Aktion, die Sie nicht ausführen dürfen. Es sei denn, das ist Teil des Spiels. Wie gesagt, gehen Sie nicht dahin, berühren Sie nicht das. Dann haben Sie die Möglichkeit, aber das Spiel überwacht sehr streng, ob Sie diese Aktion jetzt einsetzen. Und ansonsten die Spieleraktionen erkennen Sie, kriegen Sie aus dem Handbuch oder aus der Spielbeschreibung, sofern es sowas gibt, meistens gebunden an den Controller, weil Sie, um die Aktionen auszuführen, halt irgendwelche Interfaces manipulieren müssen. So ein bisschen anders bei der Kinect, wo man Ihnen keine vollständige Liste mit möglichen Aktionen mitgeben muss, weil Sie ja halt selber der Controller sind, aber bei allen anderen, wo Sie einen Controller in der Hand halten oder auf irgendwelche Tasten drücken müssen, gehört es irgendwie zum guten Ton, dass irgendwo steht, welche Tasten Sie überhaupt in welchen Kontext drücken können. Und das kann sehr, naja, einfach ist es ja nicht, aber so Super Mario Bros. 3, Brothers 3, da gibt es schon eine Menge Aktionen, die Sie ausführen können. Es kann aber auch sowas sein, wie irgendwie drücke auf die Taste, dann gehst du nach links, hier nach rechts und der Fire-Button ist Fire und das ist dann auch schon alles. Es kann aber auch komplexe Aktionen oder Kombinationen von Aktionen sein, dass Sie mehrere auf einmal ausführen, sogenannte Kombos, also einer der Kombo-Begriffe heißt einfach, du musst mehrere Dinge machen und dann machst du ein Hadouken, ein Shoryuken und also ähnliche Dinge, wie man sie aus Street Fighter kennt, wo sie sehr komplexe Bewegungskombinationen auf dem Controller ausführen müssen und dann auch die richtige Taste drücken, damit eine Spieleaktion ausgeführt wird. Das ist natürlich auch dem Umstand geschuldet, dass sie nur 10 Finger haben, so ein Controller hat dann 17 Tasten. Und Sie können natürlich auch jede dieser Aktionen auf eine andere Taste legen und dann haben Sie so eine Klaviatur vor sich. Aber Sie müssen hier bei solchen Spielen die entsprechenden Kombinationen lernen. Und je besser Sie das Spiel beherrschen, also je mehr dieser Kombinationen Sie kennen, desto besser können Sie es auch spielen. In FIFA gibt es ganz ähnliche Dinge, wo also alles, was Sie da machen können, ist einfach nicht nur Ball nehmen und abgeben, sondern da gibt es jede Menge Kombos, die dann sehr ausführlich im Handbuch beschrieben sind. Es gibt zwei große Bereiche von Spieleaktionen, oder die man da betrachten kann. Das eine sind, also neben diesen ganzen nimm was auf, crafte was, ist ein großer Block die Bewegung. Und die andere große Frage, die man sich stellen muss, ist der Verlauf, also der zeitliche Verlauf. Bei Bewegung hatten wir hatten schon was, da geht es um die Bewegung im Raum. Es gibt Tiled Movements, Continuous Movements. Tiled Movement ist wie auf dem Schachbrett, sie können sich immer nur von einem Feld zu einem nächsten Feld bewegen und es gibt keinen dazwischen. Sie können nicht zwischen zwei Feldern stehen bleiben. Manchmal ist die Animation so übergreifend, aber alles, ihr Zug ist zu Ende, wenn sie auf einer nächsten Kachel stehen. Das sind alle Spiele, die so Brettspieladaptionen sind oder die ihr Ursprung in Brettspielen hatten. Im Gegensatz dazu die Continuous Movements, hier den Archon haben sie sogar beides. Archon ist so ein verallgemeinertes Schachspiel. Sie sehen ja so diese beiden schachähnlichen Armeen auf beiden Seiten. Das Interessante ist bei Archon, wenn sie sich treffen, dann schlägt nicht einfach der, der als letztes auf das Feld gekommen ist, dem, der schon da stand, sondern dann wechselt das Spiel in so eine Battle Arena und dann kämpfen die beiden. Also können Sie sich vorstellen, wie beim Schach, der Läufer will den Bauern schlagen, aber der Bauer kann sich noch verteidigen. Und wenn der Läufer zu dumm ist, der hat dann halt mehr Power, der hat vielleicht eine Fernwaffe und der Bauer, der muss wirklich rankommen und dann mit seiner Nahkampfwaffe kämpfen. Aber es gibt dann auch so ein paar Hindernisse, die das Ganze noch spannend machen. Und es ist durchaus möglich, dass die schwächere Figur die stärkere besiegt und plötzlich es eben nicht wie beim Schach ist, der automatisch geschlagen wird. Davon lebt dieses Spiel, das ist der Reiz dieses Spiels und dass sie halt, also ich meine, es gibt ein paar mehr Figuren als beim Schach und die haben dann halt entsprechende magische Fähigkeiten. Der König, also der Archon selber, der kann dann andere Elementare beschwören. Also es ist, wenn Sie wollen, ein verallgemeinertes Schachspiel. So, und Sie haben in dem Spiel beides. Sie haben das Tiled Movements in der Schachphase und die Continuous Movement, also eine stetige Bewegungsmöglichkeit in der Kampfphase. Das müssen Sie unterscheiden. Wir hatten das schon mal bei der Grafik. Da gab es Tiled Environments und Continuous Environments. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Sie können ein Continuous Environment haben, aber sich doch nur teilt bewegen, auf Kacheln bewegen. Also Sie können eine komplexe, schöne 3D-Grafik haben, das kennt man aus Taktikspielen. Sie haben eine schöne 3D-Welt oder Civilization, aber Sie können sich immer nur ein Hexagon weiter bewegen. Unabhängig davon, dass dazwischen Berge und Flüsse und Wälder und sowas sind. Das wäre ein Continuous Environment mit einem Tiled Movement. Sie können aber auch, so wie hier bei Archon zum Beispiel, haben Sie ein Tiled Environment, diese Bobble da, die sitzen an ganz bestimmten Feldern, aber sie können sich zwischen diesen Feldern pixelgenau bewegen. Und das gilt auch für die anderen Bewegungsformen. Wir haben keine 1D-Welten gesehen. Es gibt keine Computerspielwelten, die eindimensional sind. Das ist mir keins bekannt, was nur auf einer Linie spielt, die auch wirklich keine Ausdehnung hat. Aber es ist durchaus möglich, in einem 2D-Raum sich nur 1D bewegen zu können. So Arkanoid ist so ein Breakout-Klon. Oder auch Space Invaders ja auch. Auch Pong ist so ein Ding. Da können Sie sich eigentlich nur auf einer Linie bewegen. Sie haben auch nur zwei Knöpfe. Einen für links, einen für rechts. Oder der Joystick funktioniert nach oben halt nicht. Im Vergleich dazu gibt es auch 2D-Bewegungen in 2D-Räumen. Da können Sie sich frei im 2D bewegen. Also Pengo, das ist so ein Labyrinthspiel, in dem Sie eigentlich so ein Block-Matching-Labyrinth-Game, das wäre heute was für Bejeweled oder Candy Crush-Fans, Sie müssen nämlich drei Edelsteine in eine Reihe bringen oder in eine Spalte, also so nebeneinander anordnen, dann haben Sie den Level gewonnen und da gibt es halt so ein paar böse Pinguine, die Sie davon abhalten wollen. Interessant ist an dem Spiel, dass Sie sich frei bewegen können, nicht? So wie bei Pac-Man, auch in jedem Labyrinthspiel, Sie können links, rechts, hoch, runter gehen. Und dazwischen liegen 1,5 und 2,5D Bewegungen. Mario zum Beispiel bewegt sich 1,5D. Der kann nach links und rechts gehen und springen. Der kommt aber nicht bis in die Wolken. Und Sie können auch nicht sich frei irgendwie im Himmel bewegen. Sie werden immer von der Schwerkraft nach unten gezogen. Und das sieht man dann auch an den Controllern. Sie haben eigentlich nur drei Tasten. Einen nach links, eins nach rechts und eine Sprungtaste. Ich meine, der NES-Controller hat ein paar mehr, aber man sieht schon ein bisschen, vielleicht bei 2,5D-Bewegungen ist es noch deutlicher. Sie haben WASD, also nach vorne, hinten, links und rechts, oder Sie können sich drehen nach links und rechts, und dann gibt es die Sprungtaste. Aber Lara kann sich in diesem Tomb Raider-Level, die kann nicht an die Decke springen und an der Decke entlanglaufen und bis zum Ziel gehen. Nein, der ganze Witz des Spiels besteht ja darin, dass es nicht so einfach ist, ans Ziel zu kommen und sie halt gegen die Schwerkraft versuchen muss, den Weg durch das Level zu finden. Und das ist eine 2,5D-Bewegung in einem 3D-Raum. Und das muss man unterscheiden. Es gibt also zwischen der grafischen Repräsentation des Raums und den Bewegungsmöglichkeiten in dem Raum. Das eine bezieht sich auf die Grafik und das andere auf die Spieleraktionen. Es gibt natürlich auch 3D-Räume mit echter 3D-Bewegung, Descent oder in Tomb Raider, in die schwimmen, wenn sie schwimmen. Manchmal gibt es auch Spiele, in können sie dann plötzlich fliegen. So, und dann können sie einstellen, es geht nach oben und unten, nach links und nach rechts, und dann kann ich mit der Leertaste nicht springen, sondern schwimmen. Und das ist eine Form von Polarkoordinaten, da können sie aber jeden Punkt in diesem Level anschwimmen. Problem ist hier irgendwie die Verwaltung der Luft, Luftvorrat, irgendwann geht die Luft aus. Aber bei Descent gibt es das Problem nicht. Bei Descent können sie frei im Raum, wobei der Raum ist halt eher dann doch so ein Gangsystem, können sie aber frei steuern und jeden Punkt und jede Ecke ansteuern. Natürlich brauchen sie für eine 3D-Bewegung auch einen 3D-Raum, auch für eine 2,5D-Bewegung, das geht nur in einem 3D-Raum. Also der Raum muss immer eine Dimension größer sein als oder gleich groß als die Bewegung. Aber Sie haben ja, wir haben ja auch schon 2,5D-Räume gesehen, das sind so mit Parallax-Scrolling, wo Sie sich eigentlich nur auf der Ebene bewegen können und das Spiel tut so, als wäre es in 3D, aber faktisch gibt es keine dritte Dimension, in die Sie sich bewegen können. Also das sind die gleichen Begriffe, 2D oder 2,5D, aber völlig unterschiedliche Konzepte, wenn Sie so wollen. Also völlig, also Mario tut so, als wäre er eine 2D-Figur, aber er bewegt sich nur 2,5D. Das ist in Ihrem Leben auch so, Sie bewegen sich auch nur 2,5D-förmig. Sie können fliegen, aber es ist schon ein Event. Also Sie können in ein Flugzeug steigen, aber da haben Sie dann nicht die Kontrolle, wo Sie hingehen. Aber es ist so eine der Ideen, wenn dieser Beamer ausfällt, dann müssen wir ein mühsames Gerüst bauen, um die Lampe zu wechseln, eben weil wir nicht mal kurz hier hochgehen können und darüber laufen. Also Ihre normale Welt ist 2,5D, wenn Sie so wollen, in Ihrer Bewegungsform. Und die 3D-Bewegung, das klappt nur unter Wasser. Deswegen ist Tauchen auch so faszinierend, weil Sie alle Achsen, Sie können sich um alle Achsen drehen und in jede Richtung schwimmen. Das ist ganz interessant, was Sie normalerweise nicht können. Sie können sich nicht um jede Achse drehen, weil Sie dann aufs Gesicht fallen. Beim Tauchen geht das. Sie können kopfunter irgendwie vorwärts schwimmen. Das ist ganz interessant. So, und dann gibt es die Frage des Handlungsverlaufs. Das ist eher der Verlauf in der Zeit. Da unterscheidet man zwischen Echtzeit, also alles, was Sie machen, geschieht in Echtzeit. So dass Sie, wenn Sie steuern, sofort das Spiel darauf reagiert. Dune 2 ist ein wichtiges Echtzeitspiel, ist nämlich der Beginn der Echtzeitstrategiespiele. Und das zeigt auch schon, es gibt natürlich, die Alternative sind rundenbasierte Spiele. Also da ist jeder nacheinander dran. Sie sagen auch, okay, du kämpfst, du läufst, du setzt Magie ein und du machst mal gar nichts. Und du trinkst irgendwie ein magisches einen Heiltrank. Und danach wird es dann ausgeführt. Also Sie sagen, was wer macht und dann wird es gemacht. Das ist oder, und vor allem kann hier in dem Fall der Gegner in dieser Zeit nichts machen. Das kennt man von Brettspielen, da ist jeder dran und jeder hat so seine Runde und die anderen müssen überlegen, was sie machen. Es gibt wenige Echtzeit-Brettspiele, also wo alle gleichzeitig agieren können und man muss halt sehen, wer ist der Schnellere oder wer agiert irgendwie geschickter. Im Computer ist das die Regel, dass Sie Echtzeitspiele haben. Es gibt natürlich rundenbasierte Spiele, wie hier Final Fantasy und die ganzen rundenbasierten Taktik- und Strategiespiele, die ihre Wurzeln aus den Brettspielen haben und dann entsprechend weitergehen. Aber die meisten Spiele, die Sie heute finden, sind Echtzeitspiele. So, und dann hat man irgendwann rausgefunden, bei diesen Echtzeitspielen gibt es einen Trick, wie Sie sich die Zeit erkaufen können, nämlich was ich eben sagte, das Telefon klingelt und ich kann jetzt nicht speichern. Also drücke ich kurz auf die Pause-Taste der Konsole oder ich sage, ich gehe jetzt mal ins Hauptmenü oder ich drücke auf die Pause-Taste, also dass alles einfriert. Bei dem Einfrieren aber haben Sie die Möglichkeit nachzudenken und Ihre Züge zu planen. Das heißt ja nicht, einfrieren heißt ja nicht, dass Sie als Spieler stillstehen. Und damit erkaufen Sie sich Zeit, die Ihnen das Spiel eigentlich nicht zur Verfügung stellen will. Man kann den Spieler aber auch nicht daran hindern, wenn das Spiel eine Pause-Funktion hat. Oder die Konsole, sowas wie, okay, der würde jetzt gerne das Spiel abbrechen, das weiß man. Sind Sie sicher? Und auf diesem Sind Sie sicher Bildschirm warte ich halt 5 Minuten, bis ich sage, nein, bin ich nicht sicher. Ja, und das hat dann dazu geführt, dass man dem Spieler diese Pausefunktion als Spielmechanik mitgegeben hat. Wenn man ihn schon nicht davon abhalten kann, dann wollte man zumindest dafür sorgen, dass es Teil der Spielmechanik wird. Und Spiele wie Baldur's Gate oder Vagrant Story leben davon, dass sie ihre Aktion planen. Das tut so, als sei es ein Echtzeitspiel, aber sie gehen in die Smart Pause, machen dann so ihre Überlegung, okay, du machst das, du machst jenes und danach wird es dann entsprechend ausgeführt. aber der Computer macht dann auch weiter. Also im Grunde genommen ist so dieses Einfrieren oder bei Vagrant Story im Kampfmodus frieren sie ein und sagen, okay, du schlägst auf den linken Oberarm und der andere schlägt aufs rechte Bein und dann humpelt der und dann ist er nicht mehr so bewegungsfähig und das planen sie und danach geht das Spiel aber weiter. Es ist nicht wirklich eine Runde, weil die Aktion, wenn sie dann ausgeführt wird, der Gegner bleibt da nicht bewegungslos, der versucht das auch zu blockieren oder wegzulaufen oder ähnliche Dinge zu machen. Aber es ist so eine Form der, okay, wir halten mal kurz die Zeit an. Und wir müssen dafür nicht ins Hauptmenü der Spielekonsole. Und das führte dann also zum weiteren Konzepten der phasenbasierten Spiele, wo sie, das geht auch im Multiplayer sehr schön, erstmal alles planen, was sie machen, dann kommt, oder vielleicht beim Multiplayer, beide Spieler haben in der Planungsphase, sagen sie, was sie gerne machen möchten. Also Frozen Synapse ist so ein, wenn Sie wollen, ein taktischer Shooter aus der Top-Down-Ansicht. Da müssen Sie halt sehen, die Grünen gegen die Roten. So, was Sie machen, Sie können jeder Einheit sagen, okay, du hast 10 Bewegungspunkte, die kannst du da benutzen und hier nimm Cover und hier schießt du in diese Richtung. Weil wir hoffen, dass der Rote sich in der Zwischenzeit nicht bewegt hat. Natürlich bewegt sich der Rote und alles geht nicht auf. Aber Sie können ja sagen, okay, der Rote wird versuchen, mich von da hinten anzugreifen, also werde ich einen anderen von dieser Seite schicken. Und so. Also das, es geht halt um Outsmart, nicht? Also Sie müssen den anderen irgendwie... Sie müssen cleverer sein als ihr Gegenspieler. Und da gibt es zwei Phasen, Planning Phase, wo beide Spieler erstmal ihre Züge vorwegnehmen und dann die Ausführungsphase. Im Brettspielen Diplomacy, wenn Sie das kennen. Diplomacy ist auch so ein wie so Risiko, nur ohne Würfel. Und da gibt es eine Planungsphase, da sagen Sie, okay, Russland wird zusammen mit England gegen Frankreich. Und es steht im Regelheft drin, bitte beachten Sie, dass alle Absprachen nicht bindend sind. Wichtig ist nur, was sie ihren Truppen tatsächlich befehlen. Und das ist so ein Spiel, um WGs zu sprengen. Also sie geben das in die WG und eine Woche später fragen sie mal, ob ein Zimmer frei wird. Weil sie natürlich ganz klar, also es geht ja halt darum, dass man das Spiel gewinnt und ja, selbstverständlich, ich stehe dir bei, meine Truppen unterstützen dich und in der Ausführungsphase merkt man dann, niemand unterstützt niemanden und man hat halt hintenrum in der Küche eine andere Absprache getroffen. Und so funktioniert das in Frozen Synapse auch. Sie planen was. Sie können es auch eben beim Multiplayer, ich weiß gar nicht, ob man es auch zu mehr, also zu viert kann man es glaube ich auch spielen. Sie planen was, machen Absprachen, geben ihren Einheiten Befehle und dann gibt es die Ausführungsphase und dann sehen Sie, ob Ihr Plan funktioniert hat oder nicht. Ist ganz interessant als Spiel. Gibt es nicht so oft. Das sind aber, gibt es auch so Heist-Games, wo Sie dann irgendwie einen Banküberfall planen müssen. They Stole a Million hieß das. Da mussten Sie den Banküberfall planen, so richtig wie im Film. Sagen, okay, der geht da rein, der sprengt hier die Tresortür, der schaltet den Wächter aus und der die Kamerasysteme. Und danach läuft dieser Film ab und entweder es hat funktioniert oder nicht. Das sind phasenbasierte Spiele. Ist eine andere Art und Weise, wie Sie Ihre Spielehandlung ausführen können. So, und dann gibt es, im Prinzip hatten wir das schon bei den Spielobjekten, Ressourcen. Sie haben Ziele, Sie haben Aktionen, um diese Ziele zu erreichen und Ressourcen, die Sie dabei unterstützen sollen, das Ziel zu erreichen. Und dadurch, dass Sie unterstützen, das ist sowas wie Leben, also Zusatzleben, Energie, Einheiten, Eigenschaften, Währungen, Power-Ups, sind so Ressourcen, die Sie brauchen. Oder sagen wir mal beim Schach oder beim Go, Gebiete, Sie müssen, also Schach ist ja ein Raumspiel, je mehr Raum Sie haben, desto besser geht es Ihnen in dem Spiel. Oder Aktionen, Sie können zusätzliche Aktionen ausführen. Oder Zeit, Sie kriegen im Rennspiel, dadurch, dass Sie so gut gefahren sind, nochmal eine halbe Minute drauf. Das sind alles so Ressourcen, die Sie brauchen, um Ihre Ziele umzusetzen. Aber dadurch, dass Sie diese Ressourcen brauchen, werden Sie zu einem knappen Gut. Und die Verteilung knapper Güter ist irgendwie Betrachtungsgegenstand der Ökonomie. Das gilt für die Volks- und Betriebswirtschaftslehre genauso wie für die Spielökonomie. Und das ist für Level- und Game-Designer sehr wichtig, welche Ressourcen gebe ich dem Spieler zu welchem Zeitpunkt und in welcher Menge? Beziehungsweise was muss der Spieler machen, damit er diese Ressourcen bekommt? Und da gibt es eine eigene Vorlesung zu Spielökonomie, in der solche Fragen noch ein paar mehr angesprochen werden. Insbesondere, weil in den letzten Jahren Spiele immer ökonomischer werden. Dann haben Sie Gold und Edelsteine, dann können Sie mit Geld Edelsteine kaufen, mit denen Sie Gold kaufen können, die wiederum Ihnen Zeit kaufen. Und so. Also das nimmt ja zu, gerade in diesen Free-to-Play-Titeln, die sind ja nicht Free-to-Play durchgängig, sondern es gibt ja immer so den Free-to-Play-Anteil, aber dann gibt es ja den Premium-Anteil. Irgendwie muss ich diese Spiele auch refinanzieren. Und da geht es dann richtig um Ökonomien. Und es geht ihnen auch darum, ihnen bestimmte Ressourcen vorzuenthalten, die sie sich dann halt für echt Geld kaufen können. Und solche Überlegungen sind in den letzten Jahren verstärkt in Spiele gekommen, sodass sie in Spielen inzwischen viel mehr Währungen haben, also mehrere parallele Währungen, die richtig wertvollen und die weniger wertvollen und die nur prestigeträchtigen und so. Und das schauen wir uns alles im Ökonomieteil an. So, hinzu kommen Herausforderungen, die hindern den Spieler daran, die Ziele zu erreichen. Also Fußball ins Tor tragen, ja, wenn da nicht die Gegenspieler wären, wenn man da nicht den Schiedsrichter hätte, der sagt, mit Hand geht nicht. Wenn in der Nacht vorher das Spiel halt dummerweise ist halt hat noch nicht angefangen. Also es gibt viele Einschränkungen, die sie daran hindern, ihr Ziel umzusetzen, sodass sie letztlich dann doch warten müssen, bis das Match losgeht, die anderen auf dem Platz sind, die sie daran abhalten wollen, dieses Tor zu erreichen. So, und da stehen natürlich gewalthaltige Konflikte im Vordergrund. Bei Computerspielen sehr häufig wird irgendwie mit Gewalt gelöst. Also es gibt viele Spiele, in denen Waffengebrauch im Vordergrund steht. Längst nicht alle, aber das sind die, die immer entsprechend groß beworben werden. Gewalthaltige Konflikte, so wie in Witcher 2, sind nur eine von möglichen Herausforderungen in Computerspielen. Großer anderer Block sind natürlich sensorimotorische Herausforderungen, da müssen sie geschickt sein. Sie müssen einfach irgendwie gut im Controller sein. Rennspiele wäre so ein typisches Beispiel. Beim Rennspiel gibt es keine Waffen, aber sie müssen wissen, wann sie auf die Bremse treten, wann sie wie stark um die Kurven fahren oder Fußballspiele auch. So, da geht es halt um die richtige Kontrolle um die richtige Beherrschung des Controllers oder Spatial Reasoning. Ich habe gleich auf der nächsten Seite noch ein paar Beispiele dafür. Hier unten sehen Sie, was noch bei Gewalt angeht, das Spiel ist Superhot. Superhot ist erstmal ein First-Person-Shooter, so sieht es aus, mit dem kleinen Unterschied, dass sich das Spiel nur bewegt, wenn Sie sich bewegen. Also es sieht auf der Grafik, weiß man nicht, ist das jetzt ein Shooter oder nicht, es ist eigentlich ein reines Puzzle-Spiel, weil es kein Action-Spiel mehr ist. Also diese ganze zeitkritische Komponente ist raus, die ein Actionspiel ausmacht. Dadurch, dass die Spielzeit im Spiel nur dann läuft, wenn sie sich bewegen. Also können sie genau planen, wie schieße ich, wo gehe ich dann hin. Und nur in dem Moment fliegen die Kugeln dann auch weiter. Ist so wie Matrix ganz extrem, weil sie wirklich die Zeit komplett anhalten können oder sehr, sehr stark verlangsamen. Die haben genügend Zeit zum Überlegen und zum Planen. Das ist ein ganz faszinierendes Spiel. Ich glaube, das ist immer noch nicht... Also es gibt so eine Demo, aber die Hauptversion ist noch nicht raus. Ist deswegen interessant, weil sie ein bestehendes Spielkonzept nehmen, den First-Person-Shooter, und durch Ändern eines Parameters, nämlich die Echtzeitkomponente, den entfernen sie, haben sie plötzlich ein völlig anderes Spiel. Und damit sind die Kugeln der Gegner auch keine Bedrohung mehr, sondern wirklich ein Hindernis, dem sie durch räumliches Nachdenken, also Spatial Reasoning, ausweichen können. Also hier sehen Sie mal ein paar. Sensorimotorische Pop-Music ist so ein Geschicklichkeitsspiel, wo Sie halt im Rhythmus auf die Musik, auf die Controller drücken müssen. Spatial Reasoning, wo Sie im Raum, also Sie müssen den Raum so verstehen, also ich weiß nicht, ob Sie Continuity kennen, da können Sie sich einerseits als Plattformer in diesen Leveln bewegen, auf der anderen Seite können Sie den Raum aber nochmal neu anordnen. Das ist so ein Flash-Game, das können Sie mal spielen, so ein kleines Puzzle, wo Sie halt sich überlegen müssen, wie müsste dieser Raum besser angeordnet sein, dass ich zu dem Ziel komme. Oder Sequential Reasoning in Sokoban, müssen Sie Kisten so sortieren, dass Sie zum Ziel durchkommen. Also müssen die Kisten wegräumen, aber dort, wo Sie hinräumen, liegt schon eine andere Kiste, also müssen Sie die erst wegräumen. Und da müssen Sie halt so im Prinzip so Handlungssequenzen planen. Und wenn Sie die falsch planen, dann haben Sie eine Kiste in eine Sackgasse geschoben, aus der Sie nicht mehr rausbekommen. Und damit ist der Level nicht schaffbar und Sie müssen ihn neu starten. Social Reasoning, da gibt es nicht viele Spiele. Dry ist eins auf dem iPad. Ich habe letztens eins gefunden, Cursors.io heißt das. Da müssen Sie mit fremden Leuten über das Netz kooperieren. Und da müssen Sie sich zusammen überlegen, wie Sie jetzt diesen Level schaffen. Jeder will den Level schaffen und also bei Dry geht es nur, wenn sie es kooperativ machen. Bei Cursors müssen sich manche opfern. Okay, jemand muss auf dieser Platte stehen, die den Weg zum Ausgang frei macht, aber wenn er runtergeht, geht der Weg wieder zu. Wir sind zu zweit. Jetzt kann ich mich auf die Platte stellen und Sie können raus, aber dann komme ich nicht raus. Oder ich versuche, dass sie auf die Platte gehen, dass ich rauskomme, aber dann weiß ich, dann müssen sie sich opfern und warten, bis der Nächste kommt, der sich dann für sie opfert. Das ist ganz faszinierend. Gibt sehr wenige Spiele, die darauf aufbauen. Journey wäre so der große Klassiker. Oder in Dark Souls, wo sie sich dann halt mal irgendwie Fremde einladen können, um sich bestimmt bei schweren Passagen helfen zu lassen. Social Reasoning und ansonsten Multiplayer-Games, die ganzen Multiplayer-Online-Games. Auch Multiplayer-Sportspiele, wo sie sich koordinieren müssen als Gruppe. Dann natürlich Ressourcenmanagement, typisch Tower-Defense-Spiele, aber auch die ganzen Aufbauspiele, Wirtschaftssimulationen, in denen es im Wesentlichen darum geht, dass sie die ihnen zur Verfügung stehenden Ressourcen richtig einsetzen. Survival-Horror-Spiele, in denen sie mit den wenigen Ressourcen irgendwie auskommen müssen, die ganzen Survival-Spiele, wo sie immer sehen müssen, dass sie überleben, dass sie genügend Nahrung haben oder Munition oder Verbandszeug etc. Pattern Recognition, dass sie Muster erkennen und diese Muster dann auch richtig einordnen und entsprechend handeln. Unfinished Sworn, ein wunderschönes Spiel, zumindest der erste Level. In einen völlig weißen Raum müssen sie Farbbälle werfen und dort, wo die aufprallen, färben sie die Umgebung ein und dann ergibt sich erst der Raum dadurch, dass sie, und das ist so ein bisschen wie so ein Flexierbild. Also sie werfen was und dann sehen sie was. Okay, das ist eine Kiste, das ist eine Leiter, das ist eine Treppe. Sie können auch alles schwarz färben und dann ist der Raum ganz schwarz. Das ist auch nicht gut. Also müssen sie gezielt den Raum einfärben. Das ist so eine Mischung aus Spatial Reasoning und Pattern Recognition. Und es ist einfach ein sehr schönes, also sehr schön umgesetztes Spielkonzept. Numerical Reasoning, sowas wie Threes. Ich glaube, das ist so die bekanntere Variante, ist 2048. Aber Threes ist deutlich besser ausbalanciert. Können Sie auch nicht blind gewinnen, so wie 2048. Also da müssen Sie irgendwie mit Zahlen richtig, es ist auch Sequential Reasoning, so eine Mischung aus beidem. Und natürlich so Kombinationen, wo Sie alles auf einmal, Sie müssen so League of Legends, Sie müssen Ressourcen verwalten, Sie müssen eine Gemeinschaft verwalten, Sie müssen Ihren Controller irgendwie hinkriegen, Sie müssen den Raum irgendwie im Kopf halten und wissen, was Sie jetzt wann wo machen. Also da gibt es alles auf einmal und sehr viele Spiele haben auch nicht nur eine Art von Herausforderung, sondern viele. Und bei sehr guten Spielen gibt es dann für verschiedene Spielertypen, also es gibt den einen, der liebt eher die Spatial Reasonings oder der andere möchte lieber Ressourcen verwalten, der dritte ist so der Socializer und der vierte will halt irgendwie vor allem zeigen, dass er flott am Controller ist. Und in guten Spielen ist für jeden was dabei oder für mehrere Spielertypen was dabei. Dann können Sie das Spiel auf die Action-Art gewinnen oder auf die ich schleiche mich durch den Raumart und gucke, dass ich irgendwie mit den Ressourcen auskomme. So Dishonored wäre so ein Spiel, da gibt es dann den Weg des Kampfes und den Weg der irgendwie Stealth, des Verborgenen. Und bei manchen Spielen funktioniert das ganz gut und bei anderen gibt es zwar mehrere Wege, aber nur einer funktioniert richtig. So, das ist die Frage, mit welcher Art von Herausforderung Sie sich besonders wohlfühlen. Und wenn Sie das wissen, was so Ihre Lieblingsherausforderung ist, dann können Sie sich auch raussuchen, mit welchen Spielen Sie oder welche Spiele Sie bevorzugt spielen. Das hängt sehr oft damit zusammen, dass Sie diese Art von Herausforderungen schätzen. So, und nach dem Ganzen, wenn Sie dann Ihre Siegbedingungen erreicht haben, gibt es Ergebnisse oder wenn Sie sie auch nicht erreicht haben. Ein Ergebnis eines Spiels, wenn es ein Ergebnis hat, denken Sie an Minecraft, das hat kein Ergebnis. Also, wenn Sie, außer Sie wollen ja diesen Enderdrachen, aber es gibt Spiele, gerade diese Sandbox-Games, die sind erstmal offen. Oder es gibt Spiele, die haben ein Teilergebnis, so diese GTA-Spiele, dann haben Sie vielleicht irgendwann die Story abgeschlossen, aber Sie können noch viele andere Dinge machen und das entscheiden Sie dann selber, was Sie vorhaben. Ein Ergebnis kann sein das narrative Ende. Also ich bin fertig mit dem Spiel, wenn ich den Abspann sehe, zum ersten Mal. Das wäre so ein Ding als Ergebnis. Ich möchte die Geschichte durchspielen und das sieht man dann auch so Happy End oder irgendwie, ist nicht immer ein Happy End, denken Sie an Red Dead Redemption, wo Sie am Ende dann noch im Showdown irgendwie dem Kugelhagel des 20. Jahrhunderts erliegen. Das ist jetzt kein Happy End, aber das muss ja auch nicht sein. Es gibt ja auch viele Filme, die nicht glücklich ausgehen, aber dennoch irgendwie einen zufriedenstellenden Abschluss der Geschichte erreichen. Dann gibt es natürlich Punkte, Highscore, Badges, also irgendwelche Ergebnisse. Das sind die modernen Casual Games. Kein Spiel ist umsonst. Selbst wenn Sie verlieren, kriegen Sie irgendein Badge oder irgendeinen Punkt, den Sie benutzen können, um beim nächsten Mal besser zu sein. Dann gibt es natürlich Spiele mit Gewinnern und Verlierern, ne, so you win. So, einer hat gewonnen, der andere hat verloren. Ist manchmal, da geht es ja nicht um die Punkte, sondern einfach darum, dass man so hier in Tekken das Spiel gewonnen hat. Es gibt Ressourcen, das Ergebnis ihres Spiels ist, dass sie mehr Ressourcen haben, die sie dann weiter verwenden können. Oder ein Informationsvorsprung bei iterierten Spielen, also Spiele, die sie dann nochmal spielen, aber dann wissen sie, aha, so Dark Souls halt, ne? Also sie scheitern halt 10 Mal an dem ersten Boss, aber jedes Mal sind sie ein bisschen schlauer geworden. Und diesen Informationsvorsprung können sie irgendwann nutzen, weil sie das Muster erkannt haben, mit dem er sich bewegt. Und das Muster können sie nutzen, um beim nächsten Anlauf es dann wirklich zu schaffen. Und viele Spiele belohnen sie auch damit, insbesondere die, wo sie nicht wieder ganz von vorne anfangen müssen, so wie bei den Arcade-Spielen, belohnen sie damit, okay, beim nächsten Mal, wenn du an die Stelle kommst, wirst du besser sein. Und dieses Gefühl stellt sich beim Spieler ein und deswegen spielt es halt auch nochmal. So, und abschließend gibt es Grenzen, die das Spiel von dem trennen, was nicht das Spiel ist. Also da gibt es natürlich den Spielraum, so der Magic Circle, in dem das Spiel stattfindet. Wizard of War, sehen Sie schon, auch so ein Labyrinthspiel von 1980, da sind die Grenzen der Spielwelt ziemlich klar ausgewiesen, das ist halt irgendwie beschränkt durch Ränder. Und auch hier gilt, was eingangs gesagt wurde, beim Tennis oder beim Fußball gibt es ja auch diese schönen Ränder, aber da muss halt eine Gruppe von Leuten stehen, die sagen, der Ball war draußen, der Ball ist irgendwie nicht mehr im Spielfeld drin. Bei einem Computer, bei Wizard of War stellt sich das Problem nicht, da gibt es keinen Grund, dass sie jemals außerhalb dieser Grenzen kommen, also muss man das auch nicht kontrollieren. Da ist einfach eine Wand und die Wände sind undurchdringbar. Insofern hat es eher den Status eines echten Raums mit seinen Grenzen, so wie hier. Ich kann nicht einfach sagen, okay, jetzt gehe ich mal kurz hier raus, also es geht halt nur durch die Türen. Beim Fußball muss man das als soziale Konvention begreifen. So, dann gibt es die Spielzeit. Bei Hang-On haben sie ihre 1 Minute, um halt ihr Rennen zu schaffen, wie bei vielen Rennspielen. Auch die ist nicht verhandelbar. Höchstens gibt es mal ein Power-Up, das sie noch 10 Extrasekunden gibt. Aber sie können jetzt nicht sagen, nee, komm, stopp, jetzt mal kurz aufhören. Also außer sie drücken wieder diese Pause-Taste. Aber in der Zeit kommen sie auch nicht voran. Aber ich fahre jetzt mal ein bisschen länger. Oder ich bin ein schwächerer Spieler, deswegen gibst du mir mehr Zeit. Das sieht das Spiel einfach nicht vor. Das sind die Grenzen innerhalb des Spiels. Dann gibt es aber natürlich auch so Dinge wie Lebenszeit. Also so World of Warcraft ist ja nicht deswegen ein problematisches Spiel, weil es irgendwie so einen großen Spielraum ist oder weil so viel Gewalt drin ist. Das Problem dieses Spiels liegt darin, dass man so unglaublich viel Zeit damit verbringen kann, die einem dann woanders fehlt. Was heißt fehlt? Aber die man woanders nicht verbringen kann. Und die eigene Lebenszeit ist eine Beschränkung von Computerspielen. Das werden Sie selber feststellen, so je länger Sie studieren, desto weniger werden Sie spielen, weil Ihnen die Zeit fehlt. Sie haben eine Hausarbeit, Klausurvorbereitung, dann gibt es auch noch Freunde, die mit einem was machen wollen, was nicht mit dem Spiel zu tun hat. Und das muss man einteilen, man hat halt nur 24 Stunden am Tag. Und viele Spiele verlangen von Ihnen heute, naja, so 12 Stunden, 20 Stunden, 50 Stunden Investment, wenn Sie das Ergebnis, narrativen Abschluss des Spiels erreichen wollen. So die japanischen Rollenspiele sind besonders schlimm und dann gibt es andere Spiele, dann ist man dann froh, wow, in 2 unfinished Swan, 3 Stunden sind sie durch. Tolles Spiel, schönes Erlebnis, 3 Stunden sind sie fertig. Je älter sie werden, desto mehr lernen sie das zu schätzen. Es gibt so die Zeit, wo man sagt, Spielstunden pro Euro, also wenn ich dann schon 20 Euro ausgebe, dann will ich mindestens 20 Stunden Spielzeit haben. Und wenn Sie mehr Geld und weniger Zeit haben, dann sagen Sie, hey, ich gebe auch 30 Euro für 3 Stunden aus, wenn die richtig gut sind. Irgendwann wechselt das, also das schlägt dann irgendwann um. Das ist bei Kino ist das anders, da weiß man, ich zahle meine 12 Euro oder 10 oder 8,50 Euro und dafür kriege ich jetzt 90 bis 120 Minuten. Das kann ich aber im Vorfeld sogar lesen und ich gucke, wann geht die nächste Vorführung los, dann weiß ich, irgendwo dazwischen endet mein Film. Und danach kann man planen. Bei so einem Spiel, da Geschicklichkeit ja auch eine Grenze ist, kann auch sein, dass Sie statt den angegebenen 12 Stunden Durchschnitt 18 Stunden brauchen, weil Sie diesen einen Level ums Verrecken nicht hinkriegen. Das weiß man. Ist einer der Gründe, warum Let's Plays so beliebt sind. Man hat eine Spielerfahrung, aber muss sich nicht so investieren. Man kann auch mal Chips essen dabei oder irgendwas anderes machen. Spielzeit ist ja, also da können Sie ja nicht im Gegensatz zum Fernsehen mal nebenbei irgendwas anderes tun. Also vielleicht können Sie telefonieren über ein Headset. Aber in der Regel verlangt so ein Spiel von Ihnen volle Aufmerksamkeit. Und das ist eine Form von Investment, das ist eine echte Entscheidung. Ähnlich der Lebensraum. Also es ist nicht der Spielraum, sondern der Ort, an dem Sie spielen. Das war zu Zeiten der Konsolen noch schwieriger, als es diesen einen Fernseher gab und den einen Ort, an dem die Konsole stand. Und den Streit, den kennen Sie aber auch mit Eltern, sowohl was Zeit als auch Raum angeht. Hier wird nicht gespielt oder jetzt wird nicht gespielt. Ich führe den Streit jetzt aus der anderen Sicht, aber das ist eine permanente Herausforderung, also sozusagen eine Metaspielherausforderung. Die hat mit den Spielherausforderungen nichts zu tun, aber einfach der Umstand, sollte an dieser Stelle, jetzt wo wir alle zusammensitzen, packt man da seine Spielekonsole aus und macht ziemlich deutlich, ihr langweilt mich, ich habe hier bessere Dinge zu tun. Also ist das der Ort und die Zeit, an der das stattfindet? Oder ganz simpel, die Konsole im Wohnzimmer blockiert halt den Fernseher. Und wenn man keinen anderen Bildschirm hat im Haushalt oder keinen gemütlichen Raum, dann ist der Raum, in dem das Spiel stattfindet, durchaus auch eine Aushandlungsfrage. So, Geschicklichkeit hatte ich schon gesagt. Sie sehen immer Street Fighter, die einzelnen Kombos. Wenn Sie noch mehr machen, können Sie ja gleich Klavier spielen. Also das ist für viele auch eine Herausforderung, gerade wenn Sie das Gefühl haben, Sie kennen eigentlich nur so die Casual Games. Wir sehen das immer bei den Klassikern der Spielegeschichte. Wenn wir die Leute bitten, nach vorne zu kommen, da kommen ja immer nur zwei und die anderen kommen nicht. Und dann fragen wir, warum kommen sie denn nicht? Ja, ich kann das Spiel nicht und ich will mich auch nicht blamieren. Das ist so eine Mischung aus Performance und Geschicklichkeit. Und bei, also ich, wenn Sie mal mit Nichtspielern irgendwie, sagen wir mal, Counter-Strike spielen, um ihnen zu zeigen, was Counter-Strike ist, werden Sie feststellen, die gucken immer auf die Füße und rennen gegen die Wände, weil die überhaupt nicht mit diesen Controllern klarkommen, mit diesen sehr fein einzustellenden Controllern. Thumbsticks, irgendwie 14 Tasten und nur 10 Finger. Und das sind so Momente, wo man merkt, Spielen ist im Gegensatz zum Film, jeder kann einen Film gucken. Nicht jeder versteht den Film, aber gucken zumindest kann man ihn ja. Aber um so ein Spiel zu rezipieren, braucht man so ein Mindestmaß an Fingerfertigkeit. Nicht bei jedem Spiel gleichermaßen, aber die Controller wollen bedient werden. Und das sind Grenzen. Und wenn Sie, sagen wir mal, blinde Leute haben, die überhaupt nicht sehen, was da passiert, das ist keine Geschicklichkeitsfrage, das sind dann einfach visuelle Einschränkungen, die können sehr viele Spiele überhaupt nicht rezipieren. Die können ja auch keine Filme schauen. Aber jedes Medium hat so seine Grenzen der Rezipierbarkeit und die liegen bei Spielen deutlich höher als bei anderen Medien. Obwohl, Bücher müssen sie lesen können und sie werden feststellen, wenn sie mal ein japanisches Comic in der Hand haben, die Hürde kann sehr hoch sein, so ein Medium zu rezipieren. Aber beim Computerspiel müssen sie halt noch irgendwie körperlich in der Lage sein, das Spiel überhaupt auszuführen. Dann gibt es legale Grenzen. Ha, da werden Sie drüber lachen. Das hat Sie nie betroffen. Aber es gibt diese Grenzen. Das betrifft uns, wenn wir sagen, wie kann man Spiele im Schulunterricht unterbringen. Ich kann nicht über The Walking Dead in der Mittelstufe reden, weil The Walking Dead halt ab 18 ist. Auch ein tolles Spiel und man möchte darüber reden, was heißt es, irgendwie moralisch schwerwiegende Entscheidungen in Computerspielen zu treffen. Aber dann kann ich nicht einfach sagen, okay, ich spiele mal alle Walking Dead an. Dann steigen Ihnen die Eltern aufs Dach. Also gibt es legale Grenzen oder auch so Empfindlichkeitsgrenzen. Dieses Spiel zeigt Spinnen. Dieses Spiel zeigt die Benutzung von Alkohol oder von Drogen. In diesem Spiel kommt gleichgeschlechtliche oder heterosexuelle irgendwie Liebe vor. In diesem Spiel wird geschimpft. Das können Grenzen sein, wo Leute sagen, das will ich nicht. Irgendwie das ist mir zu unheimlich. Es gibt Horrorspiele. Versuchen Sie mal Outlast zu spielen mit einer Oculus Rift. Das werden viele von Ihnen einfach sagen, nee, zu intensiv, ich breche das. So ein Horrorspiel. Horrorspiel in 3D immersiv. Also es ist schon intensiver als ein Film, wo Sie einfach mal weggucken können. Da läuft der Film ja weiter. Sie können ja bei den Splatter-Szenen mal kurz die Augen zumachen. In dem Spiel können Sie auch die Augen zumachen, dann ist halt das Spiel mal wieder vorbei. Also bestimmte Szenen müssen Sie durchstehen oder einfach nicht. Und das sind so Grenzen der eigenen, also es ist nicht nur eine Legalität, sondern auch vielleicht der eigenen, also was man halt so aushält. Das gibt es bei Filmen auch, dass man bestimmte Horrorfilme oder bestimmte Filme einfach sich nicht reintraut oder nicht reingehen will, wenn man das Gefühl hat, da, also dem ist man nicht gewachsen, was einem da ausgesetzt wird. Und das gibt es halt bei Spielen auch. So, und dann gibt es Spiele, die diese Grenzen kennen und auch ganz bewusst damit spielen. Metal Gear Solid war eins davon, wo ihn der Psycho Mantis, ein ganz berühmter, also einer der berühmtesten Zwischenbosse der Spielgeschichte, weil der nämlich ihren Controller liest und ihre Speicherkarte. Der spricht sie an, aha, sie spielen ja in Castlevania, weil er sieht, dass sie Spielstände von Castlevania auf der PS1 haben. Und um ihn zu besiegen, das war seinerzeit, war das eine Revolution, bis heute kaum eingeholt, der gewinnt nämlich immer gegen sie. Der weiß immer, was sie tun, bis sie rausfinden, sie müssen den Controller von A nach B umstöpseln, weil er nur Controller Port 1 mitliest, aber nicht Controller Port 2. Aber dieses ganze Metal Gear Solid erinnert sie regelmäßig daran, dass sie es mit einem Spiel zu tun haben, also mit einem Medium, was mehr kann als so, also es ist nicht wie im Kino. Kino versucht immer vergessen zu lassen, dass sie im Kino sitzen. Außer sowas wie The Purple Rose of Cairo oder Last Action Hero, die wiederum das Medium Kino als Medium reflektieren. Gibt es das bei Spielen ab und zu auch, The Stanley Parable gehört auch dazu. Das sind Spiele, die wissen, dass es ein Spiel ist und die diesen Umstand ausnutzen und zum Teil der Spielmechanik machen. Das ist schwer zu erklären, das muss man selber mal erlebt haben. Das kennen Sie, wie gesagt, das kennen Sie bei Filmen ganz ähnlich, dieses, oder beim Theater, das Durchbrechen der vierten Wand, wo der Schauspieler plötzlich das Publikum anspricht. So, Sie haben ja diese drei Wände klassischerweise und dann gibt es die vierte Wand, die unsichtbare Wand zum Publikum, die klassischerweise nicht durchbrochen wird. Also man tut so, als sei das Publikum gar nicht da. Wohl wissend, dass es halt doch da ist, weil es ja auch reagiert. Und ab und zu gibt es dann Schauspieler, die das Publikum direkt ansprechen. Gibt es im Film auch, wo dann plötzlich der Schauspieler in die Kamera schaut und den Zuschauer anspricht. Der da nicht reagieren kann. Im Theater kann man es sogar noch einbauen, dass das Publikum reagiert und Einfluss auf den Verlauf des Stücks nimmt. Bei Computerspielen funktioniert es eben auch. Man kann den Spieler direkt ansprechen und dafür sorgen, dass der Spieler, je nachdem wie er als Spieler reagiert, der Spielverlauf anders ist. Das hat halt Metal Gear Solid gemacht. The Stanley Parable macht das so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, Stanley Parable. Sie haben immer die Wahl zwischen zwei Entscheidungen. Gehen Sie nach links, nehmen Sie die linke Tür oder die rechte. Und der Erzähler sagt Ihnen so, der redet von dem Stanley, den Sie steuern. Stanley ging durch die linke Tür. Und jetzt haben Sie aber die Möglichkeit, durch die rechte zu gehen. Und dann sagt er, okay, Stanley hat sich nur kurz umentschieden und wollte dann aber doch wieder durch die linke gehen. Und das Spiel versucht ständig, oder der Erzähler, sie auf seine Spur zu bringen und wird dann richtig wütend, dass sie andere Dinge machen. Und dann hier wirft er ihnen halt vor, okay, sie wollen irgendwie, was wollen sie haben von mir? Willst du irgendwie Punkte? Willst du einen Highscore haben? Und dann gibt er ihnen so einen Highscore, wo sie Stanley Parable und auf dem Worldwide Leaderboard, da sind sie irgendwie der letzte Platz. Also dann beschimpft er sie und beleidigt sie und also versucht alles Mögliche, weil er irgendwie keine Lust mehr hat, mit ihnen zu spielen. Und das ganze Stanley Parable ist eigentlich nur, wenn Sie wollen, ein Adventure-Spiel oder eine Visual Novel. Also spielmechanisch passiert da nicht viel, aber narrativ ist das einfach ein unglaublich faszinierendes Erlebnis. So viel zum Thema Grenzen. Gibt es Fragen zu der, vielleicht gehe ich hier nochmal rein. Das ist ein Riesenblock, also wenn Sie ein Spiel analysieren, auch wenn Sie es in der Klausur vorhaben, das ist ein großer Block, das alles durchzugehen. Es ist relativ formal, also man kann sich halt anschauen, wie viele Spieler gibt es, wie stehen die zueinander, wie ist die Umgebung aufgebaut, was kann ich da finden, welche Ereignisse gibt es etc. Aber es ist recht viel, deswegen müssen Sie dann schauen, dass Sie das relativ knapp und präzise irgendwie auflisten können. So, Fragen, Anmerkungen? Genau, aber also das Klausurspiel, ich bemühe mich schon, dass ich ein Spiel habe, was möglichst reich ist, dass Sie zu jedem Bereich irgendwie auch was finden können. Vielleicht hier nicht alles hier, aber dass Sie eine vernünftige grafische Analyse machen können, eine vernünftige Spielanalyse, KI, Physik etc. Damit Sie halt auch was zu schreiben haben. Viertelstunde, ja. So, das kann man übrigens üben. Also nehmen Sie mal ein Spiel Ihrer Wahl, vielleicht auch eins, was Sie noch nicht kennen, und gehen Sie diese Liste mal durch. Das kann man kurz aufschreiben oder man spricht mit jemandem darüber oder man macht das alleine. Sie werden anfangen, anders zu spielen, wenn Sie sich fragen, wo sind eigentlich Trigger Zones? Welche Ereignisse werden ausgelöst? Wie werden die Ressourcen verteilt? Das ist irgendwann wieder Tausendfüßler, den man fragte, wie er schafft, mit 1000 Beinen zu laufen, der nie wieder einen Schritt gehen konnte. Einen Moment lang wird Ihnen das so gehen. Sie werden nicht vernünftig spielen können, wenn Sie darauf achten, in welchen Mustern die Gegner ankommen und also alles auf einmal im Kopf zu halten. Das gibt aber dieses Stadium, muss man halt durchschreiten und danach können Sie wieder laufen und besser als vorher. Vielleicht spielen Sie dann sogar auch besser. Das ist aber eigentlich unerheblich. Sie werden auf jeden Fall besser Spiele wahrnehmen können und auch besser Spiele unterscheiden, einordnen, sich daran erinnern und darüber reden können. Und das ist das Ziel, wenn man solches Grundvokabular aufbaut.